Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Unser heutiges Thema lautet Herdenschutzhunde in Deutschland. Mein Name ist Leonie Weltgen und zusammen mit meiner Kollegin Samantha Lug moderiere ich das Gespräch und stehe auch im Anschluss für Fragen unter leonie.weltgen@wwf.de zur Verfügung. Unsere heutigen Gäste sind Tierhalterin und Hundezüchterin Nicole Benning sowie unser WWF-Wildtierexperte Moritz Klose. Kurz zum Hintergrund des heutigen Themas. Sogenannte Herdenschutzhunde sind Hunde, die gezielt dafür gezüchtet wurden, um Nutztiere wie Schafe, Ziegen und Rinder vor verschiedenen Bedrohungen wie Raubtieren, also Wölfen zum Beispiel, aber auch menschlichen Gefahren, zum Beispiel Diebstahl, zu schützen. Die Hunde sind in der Regel sehr groß und kräftig, unabhängig und werden darauf gezüchtet, ihr Territorium und ihre Herde zu verteidigen und Eindringlinge zu vertreiben. Die Fähigkeit dieser Hunde, Nutztiere erfolgreich zu schützen, hat sie in der Nutztierhaltung weltweit unersetzlich gemacht. Aus aktuellem Anlass wollen wir uns heute etwas genauer mit Herdenschutzhunden beschäftigen. Denn Anfang Februar wurde in Thüringen ein toter Herdenschutzhund mit Bissverletzung auf einer Schafweide gefunden. Mittlerweile wurde vom Thüringer Umweltministerium bekannt gegeben, dass der Hund mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Wolf getötet wurde. Es ist wichtig, genau hinzuschauen und zu verstehen, wie groß das Risiko für Herdenschutzhunde durch Wölfe tatsächlich ist und den Vorfall richtig einzuordnen. Denn wir brauchen in Deutschland Zäune und Herdenschutzhunde für unsere Nutztiere, wenn wir Menschen mit dem Wolf koexistieren, also auf Abstand zusammen leben wollen. Starten wir mit den Grundlagen zu Herdenschutzhunden. Moritz, warum brauchen wir Herdenschutzhunde in Deutschland?
Wichtiger Bestandteil des Herdenschutzes, also eine wichtige Möglichkeit, Weidetiere erfolgreich vor Übergriffen durch Wölfen oder prinzipiell auch andere Prädatoren, andere Raubtiere zu schützen. Also als Herdenschutzmaßnahmen kann man sagen, gibt es im Prinzip erstmal so zwei Möglichkeiten. Der technische Herdenschutz, also durch spezielle Elektrozäune oder auch Festzäune, die bestimmte Vorgaben erfüllen, sodass Wölfe sie eben nicht überwinden können. Und ein weiterer wichtiger Baustein sind aber eben die Herdenschutzhunde, die den Herdenschutz verbessern können. Genau, deshalb brauchen wir sie, denke ich. Nicht jeder braucht sie unbedingt, aber sie sind auf jeden Fall ein sehr wichtiger Bestandteil, um eine Koexistenz letztendlich zwischen Wolf und Weidetierhaltung hinzubekommen.
Herdenschutzhunde, ich habe ja gesagt, die werden weltweit genutzt, aber in Deutschland gab es ja auch lange Zeit keine Wölfe mehr. Seit wann werden denn die Tiere hier wieder bei uns gehalten? Also,
ja, Wölfe kehren ja so seit der Jahrtausendwende nach Deutschland zurück. Und mit im Prinzip der Rückkehr der Wölfe, das war ja zum Anfang erst sehr, sehr langsam, jetzt ist es ja sehr dynamisch, jetzt haben wir über 160 Wolfsrudel wieder in Deutschland. Also so mit den frühen 2000ern begann dann im Prinzip auch wieder das erste Schafhalter vor allen Dingen, dieses Wissen zu Herdenschutzhunden, sage ich mal, ein bisschen wieder rausgekramt haben. Und es gab dann so ein paar Pioniere, vor allen Dingen in der Lausitz, wo ja auch die ersten Wölfe waren, die angefangen haben, eben mit Herdenschutzhunden wieder zu arbeiten. In anderen Ländern ist diese Tradition der Zucht auch im Herdenschutzhunde ja gar nicht unterbrochen gewesen. Also klassische Rassen, die auch hier eingesetzt werden, Pyrenäen-Berghund oder Maremmano, die kommen aus Italien oder Frankreich, aus den Bergregionen, wo man eigentlich schon immer mit Wolf zusammenlebt oder, sag ich mal, die Weidetiere, die Schafe vor dem Wolf schützen muss. Genau. Und dann die ersten Pioniere, also in den frühen 2000er Jahren wieder hier, und dann haben sich immer mehr Vereine auch gegründet, die im Prinzip die Zucht und das Wissen rund um Herdenschutzhunde auch in Deutschland hier wieder vorantreiben.
Und kann man denn jetzt sagen, dass Herdenschutzhunde flächendeckend in ganz Deutschland eingesetzt werden?
Das ist bislang nicht der Fall. Also es hat da eine Entwicklung gegeben in den letzten Jahren, dass immer mehr Herdenschutzhunde natürlich eingesetzt werden, es auch sich mehr Vereine entwickelt haben, mehr Herdenschutzhunde gezüchtet werden, aber flächendeckend werden die noch nicht eingesetzt. Aber es gibt im Prinzip in allen Bundesländern, wo es Wolfsanwesenheit mittlerweile gibt, gibt es auch Tierhalter, die Herdenschutzhunde haben, einsetzen, züchten.
Ich hatte jetzt ja schon gesagt, dass Schafe und Ziegen zum Beispiel Tierarten sind, auf die Herdenschutzhunde aufpassen oder diese beschützen. Kannst du noch mal ausführen, ob es noch andere Tierarten gibt und auch ab welcher Herdengröße oder Tieranzahl das Sinn macht, einen Herdenschutz dabei zu haben?
Ja, Schafe und Ziegen sind so ganz klassisch die Tierrassen, auf die Herdenschutzhunde aufpassen. Ich weiß noch ganz am Anfang hier in Deutschland hat man auch gesagt, ja, mit anderen, auch größeren Nutztieren, Pferden oder Rindern, das wird überhaupt nicht klappen mit den Herdenschutzhunden. Und auch da hat die Zeit und die Erfahrung gezeigt, auch das kann gehen. Also es gibt mittlerweile Herdenschutzhunde, die auf Rinder, auf Kälber, die da eingesetzt werden, sogar bei Geflügel gibt es das. Genau, da kann Nicole wahrscheinlich nachher sogar noch mehr zu erzählen. Aber ich, so wie ich das wahrnehme, ist da im Prinzip, es sind da keine Grenzen gesetzt. Man muss natürlich immer genau gucken, dass der Herdenschutzhund letztendlich, dass der zu den Tieren, auf die er aufpasst, auch passt, ne? Also häufig hängt das dann auch vom Individuum ab. Vom Hund, von der, auch natürlich auch ein Stück weit von der Rasse. Aber prinzipiell ist es möglich, dass Herdenschutzhunde wirklich bei den meisten Nutztierrassen zum Schutz eingesetzt werden.
Ja, jetzt ist es ja so, dass viele Schafe zum Beispiel von Herdenschutzzäunen umgeben sind, um sie vor dem Wolf zu schützen. Reicht das nicht aus? Also ist es notwendig, dass wir Zäune, Elektrozäune und Herdenschutzhunde haben zum Schutz?
Es kommt immer sehr stark auf den Einzelfall an. Also es gibt Herden, Tierbestände, da reicht ein Zaun durchaus aus, wenn er gut gesteckt ist. Das kommt zum Beispiel auch auf die Herdengröße natürlich an. Es kommt auf das Gelände an. Es kommt darauf an, wie übersichtlich ist die Fläche. Und letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, möchte der Tierhalter, die Tierhalterin, ja, Hunde überhaupt einsetzen, ne? Hunde sind nicht für jeden was. Also man muss schon ein bisschen ein Hundemensch sein, denke ich, ein Händchen und haben für Hunde, Lust haben, mit den Hunden zu arbeiten. Das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt. Und es ist jetzt nicht so, dass wirklich jeder Tierhalter, jede Tierhalterin Hunde braucht, um seine Schafe, seine Ziegen, seine anderen Tiere wolfsabweisend entsprechend zu halten. Also in vielen Fällen reicht auch ein Zaun aus. Ein Zaun ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Grundbaustein, würde ich sagen.
Okay, jetzt hattest du ja schon gesagt, dass die Haltung nicht für jedermann ist und vielleicht auch nicht so einfach ist, weil wie sieht es denn mit den Kosten aus? Also wenn man jetzt einen Herdenschutzhund halten möchte, werden die Kosten gefördert oder wie funktioniert das?
Ja, es sind natürlich Anschaffungskosten, die erstmal auf einen zukommen. Also so ein ausgebildeter Herdenschutzhund, der kostet ja schon mehrere tausend Euro. Dann sind das Unterhaltskosten, natürlich Futter, Tierarztkosten. Und da ist die Förderung in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Prinzipiell gibt es in den meisten Bundesländern Unterstützung für Tierhalter. Das ist manchmal dann aber in Anführungsstrichen nur die Anschaffung vom Herdenschutzhund. In anderen Bundesländern, das geht schon weiter, dass es auch die Unterhaltskosten sind. Also dass im Prinzip auch laufende Kosten gefördert werden. Und die können halt, das kann schon recht hoch werden. Insofern denke ich, ist das ein sinnvoller Ansatz, eben diese Unterhaltskosten zu finanzieren.
Danke dir. Ich würde die Frage auch gerne an Nicole weitergeben, wie hoch denn die tatsächlichen Kosten für so einen Herdenschutzhund sind. Kannst du uns da mal irgendwie diese Einordnung geben, worüber wir da sprechen?
Ja, guten Morgen erstmal. Ihr könnt mich hören?
Wir
Gut,
können dich
okay.
super hören.
Entschuldige mich ein bisschen für das wackelnde Bild, aber ich muss leider das Handy teilnehmen, weil es der Computer hat gestreikt. Ja, die tatsächlichen Kosten, das kommt darauf an, was man da drin mit berechnen möchte. Also wenn ich jetzt die reinen Fixkosten für Fütterung und sagen wir mal tierärztliche Betreuung ansetzen will, dann würde ich sagen, liegen wir bei circa 1.300 bis 1.500 Euro pro Hund und Jahr. Da ist aber natürlich keine Betreuung drin. Also wenn wir in irgendeiner Weise die Ausbildung der Hunde oder die ja, tägliche Betreuung mit reinrechnen wollen, dann liegen die Kosten natürlich höher. Da sind wir dann bei der KTBL-Studie, die, glaube ich, 2.500 Euro pro Hund und Jahr angesetzt hat.
Und wird das gefördert oder kriegt man da Unterstützung bei der Finanzierung?
Naja, also, hängt vom Bund ab. So, Niedersachsen fördert nach wie vor nur die Anschaffung der Hunde und auch nur, wenn man ja, das Glück hatte, erst mit Hunden anzufangen, nachdem es eine Förderrichtlinie gab. Also in unserem Falle ist es so, dass wir die Hunde angeschafft haben, bevor es eine Förderrichtlinie gab und wir haben keinen einzigen Hund gefördert bekommen. Okay. Also die laufenden Unterhaltskosten werden hier in Niedersachsen nach wie vor nicht gefördert.
Okay, und wie kam es dann überhaupt dazu, dass ihr euch für die Hundezucht entschieden habt? Also gab es da einen konkreten Auslöser?
Ja, wir hatten 2012 einen mutmaßlichen Wolfsangriff auf eine unserer Herden, bei dem die gesamte Herde rausgetrieben wurde und drei Schafe sich bei ihrer Flucht im Netz verfangen haben. Das Netz stand weiter unter Strom und die Schafe auch. Und das hat vermutlich dazu geführt, dass der Wolf keinen Riss ja, tätigen konnte. Also es ist alles spekulativ, aber die Spurenlage lässt darauf schließen, dass das so war. Und wir hatten uns vorher schon mit dem Gedanken getragen, Herdenschutzhunde anzuschaffen. Und das war dann so, sage ich mal, das Tröpfchen, das wir brauchten, um das auch in die Tat umzusetzen.
Ja, vielleicht, das hatte ich jetzt auch gar nicht erwähnt, sagst du nochmal, aus welcher Region du quasi kommst und vielleicht auch, wie viele Wolfsrudel oder auch ein Wolfsrudel in der Nähe ist?
Ja, also wir kommen aus Niedersachsen, wir sitzen, ich sag mal so grob mittig zwischen Hamburg und Bremen. Niedersachsen hat mittlerweile über 40 bestätigte Rudel. Wir haben also alleine drei Rudel in unserem, ich sag mal, Hausbereich, Umfeld und es ist mittlerweile auch so, dass man die Wölfe nicht täglich, aber regelmäßig an den Weiden vorbeilaufen sieht. Und wir haben mittlerweile den Hundebestand so weit aufgestockt, dass jede Herde mit mindestens zwei Hunden geschützt wird.
Okay. Das heißt, wie viele Tiere, also wie viele Nutztiere habt ihr und wie viele Herdenschutzhunde insgesamt?
Ja, ungefähr 1.500 bis 1.800 Schafe und immer so zwischen 26 und 30 Herdenschutzhunden. Da wir halt in unterschiedlichen Gruppen arbeiten, wir machen Landschaftspflege mit unseren Schafen und können häufig nicht so große Gruppen einsetzen. Von daher sind es relativ viele Kleingruppen und die müssen halt alle geschützt werden.
Ja, das ist natürlich eine sehr hohe Anzahl auch an Hunden, nicht nur an Schafen. Wie aufwendig ist es denn, die Hundezucht zu betreiben? Müssen die ausgebildet werden? Wie funktioniert das?
Naja, aufwendig, klar. Also die Hunde bekommen keine Ausbildung im herkömmlichen Sinn, wie jetzt ein Schutzhund ausgebildet wird oder was weiß ich, ein Drogenspürhund oder so. Also vieles von dem, was die Hunde bringen, haben sie eigentlich schon genetisch in ihrem Potenzial. Was wir tun, ist eigentlich, also ihnen natürlich Grundgehorsam beizubringen. Also der Hund ist halt nicht genetisch leinenführig oder befolgt irgendwelche Grundkommandos. Das muss er natürlich lernen. Er muss ein Vertrauensverhältnis zum Menschen haben. Also wir müssen ihn auf Menschen sehr eng sozialisieren. Für den Fall, dass eben mal Hunde alleine irgendwo unterwegs sind, müssen wir sicherstellen, dass diese Hunde nicht gefährlich sind. Und natürlich müssen wir sie auch auf die Tierart sozialisieren, mit der sie später zusammenleben sollen. Und das ist schon eigentlich unerheblicher Arbeitsaufwand. Und insgesamt, sage ich mal, wenn man so den täglichen Ablauf sich vor Augen hält, ist das größte Problem eigentlich wirklich, dass, ich sag mal, eine Schafherde halbwegs vernünftig gezäunt, für die ist die Weide selbst eigentlich der beste Zaun. Also wenn da genügend Futter auf der Weide steht und die alles haben, um ihre Bedürfnisse befriedigen zu können, hat die Herde überhaupt keine Motivation, ihren Standort zu verändern. Habe ich da Hunde drin und wir haben bei dem hohen Wilddruck, den wir hier in der Region haben, häufiger das Problem, dass wenn das Wild von draußen durch was auch immer aufgescheucht wird, halt die Zäune auch mal niedergerannt werden, dann kann es halt auch passieren, dass die Hunde unterwegs sind Und im Umfeld ihrer Herde, der Radius wird größer, haben wir feststellen müssen, unterwegs sind, dann lässt man natürlich alles stehen und liegen, egal wo man ist, und macht sich auf die Suche nach den Hunden und den Weidetieren. Das ist ein in den letzten Monaten massiv zunehmendes Phänomen gewesen hier. Also wir haben bestimmt 20, 25 Fälle gehabt, mitten in der Nacht, tagsüber. Es ist wirklich, und dann ist es halt so, dass es personell intensiv, das ist kostenintensiv, weil man anfahren muss. Und ja, das ist schon ein Faktor, den man nicht vernachlässigen darf. Und für die Frage eben, wir arbeiten bei uns im Betrieb ausschließlich mit der Rasse Kangal.
Ich habe deine Hunde ja auch schon mal getroffen und durfte die kennenlernen, wie sie so verhalten. Kannst du noch mal für uns beschreiben, was Herdenschutzhunde so für Tiere sind? Also unterscheiden die sich von unseren Haustierhunden? Was denn das so für Charakter? Also natürlich, jeder ist ein Individuum, aber was die so ausmacht.
Ja, also ich glaube, der grundsätzliche Unterschied liegt darin, der Herdenschutzhund hat zwei Faktoren, die ihn zum Herdenschutzhund machen. Das eine ist in unseren Breitengraden der Zaun, also die territoriale Begrenzung, die sein Territorium markiert und die auch die Territorialität quasi triggert. Das zweite ist die Anwesenheit der Herde, die auch diesen Schutztrieb des Hundes befördert. So, und wenn ich die Hunde aus der Herde rausnehme, dann sind sie im Prinzip vollkommen normale Hunde, wie alle anderen Hunde auch. Also weil ihnen diese beiden Faktoren dann genommen werden. Und dann sehen wir, dass sie eher, sage ich mal, ein bisschen unsicher sind, weil sie das halt nicht kennen. Ihr Lebensumfeld ist nun mal die Herde, wenn sie außerhalb sind. Dann ja, ist man auf der Suche, wie kommt man wieder nach Hause. Und in der Regel ist es so, wenn sie dann aufgesammelt werden und man sie wieder zurückbringt, dass man wirklich bei den Hunden auch spürt, so oh, Gott sei Dank, wieder im bekannten Bereich. Im Großen und Ganzen hast, ich weiß gar nicht, du oder Moritz vorhin schon gesagt, die Hunde sind alle Rassen, alle Herdenschutzhundrassen sind alt, also sind nicht, ist nicht jetzt irgendwie in einer jungen Vergangenheit irgendwie erst entstanden und sind halt genetisch so gezüchtet, dass sie eine hohe Eigenständigkeit haben. Das müssen sie, denn wir sind nicht 24 Stunden da und der Herdenschutzhund muss im Zweifel selber entscheiden, ist diese Situation bedrohlich und wenn sie es ist, in welcher Art und Weise reagiere ich darauf. Und diese Eigenständigkeit ist halt manchmal auch eine Herausforderung, weil die Hunde halt ja nicht unbedingt so folgen immer wie jetzt ein Dobermann oder Schäferhund, der wirklich darauf getrimmt ist, seinem Herrchen auf Gedeih und Verderb zu folgen. Das entscheidet der Herdenschutzhund im Zweifel allein.
Ja, du hattest ja auch gerade schon erwähnt, dass auch mal die Tiere abhauen, also nicht nur die Hunde, sondern auch die Schafe. Wie ist das denn, wenn ich jetzt als Privatperson auf so eine Herde mit zwei Herdenschutzhunden treffe? Was muss ich da beachten? Wie sollte ich mich verhalten?
Na, im Zweifel gucke ich mir erstmal an, wie die Hunde reagieren. Also wenn die Hunde freundlich schwanzwedelnd auf mich zukommen und wirklich auch in ihrer ganzen Körperhaltung signalisieren, dass sie sich freuen, einen zu sehen, dann kann man die halt schon auch anfassen und vielleicht auch versuchen, an irgendwie festzuhalten. Das macht es für den Tierhalter dann deutlich einfacher, als wenn die Leute einen anrufen, ich habe da gerade zwei Hunde gesehen. Ja, wo sind die jetzt? Ja, keine Ahnung. Wenn der Hund natürlich signalisiert, dass er nach wie vor seine Herde beschützt und er bitte möchte, dass man Abstand hält, dann sollte man das schon auch befolgen. Also die Hunde kommunizieren eigentlich sehr deutlich und da muss man auch kein Experte sein, um das lesen zu können. Ich kann nur an dieser Stelle nochmal sagen, also diese verbreitete Angst vieler Leute, also die wirklich Herdenschutzhunde sehen und glauben, jetzt werden sie gleich angefallen, also das ist wirklich nicht notwendig. Also ein bisschen drauf gucken, ein bisschen gesunden Menschenverstand und dann kann man eigentlich auch sich adäquat verhalten.
Ja, ich hatte das selber auch schon mal erlebt. Ich glaube, es war auch bei dir an der Weide, als ich alleine an der Weide lang gegangen bin, dass die Hunde extrem stark gebellt haben und man da schon einen Schreck bekommt. Aber es ist so, dass die Hunde sozusagen die Herde und die Weide niemals verlassen würden, oder? Also bleiben da auch, wenn sie bellen.
Also es gibt in unserem Fall keinen einzigen Hund, der einen Zaun überspringen würde. Das wäre ein totales und sofortiges Ausschlusskriterium. Also wenn ich einen Hund habe, der nicht zaunsicher ist, dann kann ich den draußen nicht halten, weil natürlich soll er bei seiner Herde bleiben. Es gibt da Diskussionen drüber. Die Kollegen in der Schweiz arbeiten, oder generell sagen wir mal in den alpinen Regionen, arbeiten ja anders, weil häufig da die Herden halt freilaufen und von den Hunden begleitet werden. Da sind die Hunde von vornherein darauf sozialisiert, eben im Freien gehüt bei der Herde zu bleiben. Wenn ich natürlich hier die Hunde von Welpe an ausschließlich hinter Zäunen halte und die den Bereich freies Gehüt nicht kennen, dann kann es natürlich passieren, wenn die Herde halt außerhalb ist, dass der Hund einfach auch in einem den Radius bestimmt er selber, um die Herde herum guckt, was so los ist. Aber in der Regel entfernen sie sich, also die meisten Hunde entfernen sich nicht so weit von ihren Herden, sondern sind schon in der Nähe auffindbar.
Ja, vielen Dank, Nicole, erstmal für den Einblick in die Praxis mit den Herdenschutzhunden. Ich würde gerne nochmal einen Blick zurückwerfen oder nicht unbedingt zurückwerfen, aber nochmal einen Blick auf den Fall der Fälle werfen, wenn jetzt Tiere angegriffen werden, was ich als Tierhalter tun muss, was passiert, wenn ich vielleicht keinen Herdenschutz habe, vielleicht keinen Zaun oder ich habe beides und es passiert ein Übergriff. Was sind da die Schritte als Tierhalter, die ich beachten muss, Moritz?
Ja, genau. Also es ist so, wenn ein Vorfall war bei einem Tierhalter, einer Tierhalterin, dann gibt es natürlich in jedem Bundesland wieder unterschiedliche Regelungen, aber normalerweise soll dann der Rissgutachter angerufen werden, der kommt dann innerhalb von 24 Stunden, muss so ein Fall gemeldet werden. Und dann kommt jemand, der behördlich bestellt ist und guckt sich im Prinzip an, okay, welche Hinweise gibt es jetzt, die etwas über die Todesursache des gerissenen, getöteten Weidetiers sagen. Die sind speziell ausgebildet, solche Rissgutachter, und es gibt dann bestimmte Merkmale, auf die man guckt, die dann auf einen Wolf hinweisen oder dann der Wolf lässt sich nicht ausschließen als Verursacher. Also zum Beispiel guckt man da im Halsbereich, gibt es einen Kehlbiss, wie ist der Zahnabstand von den Einbisslöchern im Nacken, im Hals-Nackenbereich. Das sind so Merkmale. Dann wird auch noch je nach Bundesland wieder Genetik genommen. Früher war das so, dass man in allen Fällen oder in den meisten Fällen wirklich auch die Genetik dann genommen hat und auf die Genetik gewartet hat. Mittlerweile, das ist auch einfach eine Kostenfrage, macht man das nicht mehr, dass jetzt jeder Fall wirklich auch genetisch untersucht wird. Also häufig wird Genetik genommen für den Zweifelfall dann, aber es wird nicht immer sofort gleich die Genetik auch zur Untersuchung geschickt. Und dann wird noch geguckt, okay, gab es entsprechende Schutzmaßnahmen, also waren die Tiere entsprechend durch Zäune oder Herdenschutzhunde geschützt. Und wenn dann herauskommt, okay, der Wolf ist nicht auszuschließen als Verursacher oder ist mit hoher Wahrscheinlichkeit war es ein Wolf und die Tiere waren auch entsprechend geschützt, dann gibt es vom Staat eine sogenannte Billigkeitsleistung, also sprich eine Entschädigungszahlung. Dahinter steht der Gedanke, okay, der Tierhalter, die Tierhalterin hat sich bemüht, im Prinzip den Riss vorzubeugen und es kam trotzdem zu einem Riss und dann kriegt man eine Zahlung dafür, im Prinzip für den wirtschaftlichen Schaden, der einem entstanden ist. Das ist so der Ablauf, wie er sich generell darstellt.
Moritz, ganz kurz dazu noch eine Frage. Wird der Wolfsnachweis mittels Artenspuren als Alternative auch zur Genetik bereits eingesetzt?
Als Alternative zur Genetik nicht, dass es mir bekannt ist. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile so, dass die Rissgutachter, die sind ja sehr gut geschult und erfahren. Und das sind ja ganz viele Merkmale, die man sich anguckt dann vor Ort bei so einem Tatort. Und wenn da viele, viele Merkmale darauf schließen, dass sich der Wolf nicht ausschließen lässt, dann reicht das in der Regel schon für die Entschädigungsleistung, dass dann im Prinzip der Tierhalter die Entschädigung bekommt. Und ich weiß, Artenspürhunde, klar, die werden immer mehr eingesetzt, beim Wolfsmonitoring auch, um zu gucken, gibt es Wolfshinweise. Und das sind mir auch ein paar Fälle bekannt, wo man dann vielleicht schon mal geguckt hat, auch mit einem Hund, um einfach im Umfeld der Weide zu gucken, sind da jetzt Wolfshinweise zum Beispiel. Ne? Aber ein Ersatz für die Genetik sind Artenspürhunde nicht, vor allen Dingen in kritischen Fällen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt um Großtiere geht, also Rinder, Kälber, Pferde, zum Teil auch, wo ja ein enormer wirtschaftlicher Wert dahinter steht, da wird in den meisten Fällen dann doch geguckt, was macht die Genetik, was sagt die Genetik.
Jetzt wollen wir uns heute ja auch den aktuellen Fall anschauen von dem Herdenschutzhund, der in Thüringen vermutlich von einem Wolf getötet wurde. Moritz, wie beurteilst du denn den Vorfall und sind dir ähnliche Fälle bekannt, wo das schon mal passiert ist und jetzt so mal hinten angestellt, welche Auswirkungen hat das auch für die Arbeit im Herdenschutz?
Ja, der Fall hat ja in den letzten Wochen ein bisschen für Interesse, für Aufregung gesorgt. Und jetzt am Montag hat das Thüringer Umweltministerium dann auch nochmal eine Stellungnahme abgegeben und dabei kam, oder da ist die Botschaft im Prinzip, dass man nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen kann, dass dieser Herdenschutzhund durch einen Wolf getötet wurde, dass aber doch sehr viel dafür spricht. Es kamen jetzt nämlich auch die Ergebnisse der genetischen Untersuchung und da habe ich auch gerade nochmal nachgeforscht. Und zwar ist es da so, dass bei einigen, man nimmt ja mehrere Genetikproben, mehrere Abstriche, dass bei einigen Wolf rauskam, bei einigen anderen Proben aber kam bei einigen der Sequenzen des Genoms gar kein sicherer Hinweis, weder Wolf noch Hund raus. Und insofern kann man es nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder Gewissheit jetzt sagen, aufgrund der Genetik, dass es sich um einen Wolf als Verursacher gehandelt hat. Aber dann kann man natürlich noch gucken, okay, wie war jetzt überhaupt der Umstand dort auf der Weide? Und was mir da bekannt ist, dass der Herdenschutzhund halt außerhalb des Zaunes tot aufgefunden wurde, zusammen mit drei weiteren Schafen. Und das Thüringer Umweltministerium geht davon aus, dass aus welchen Gründen auch immer der Hund und die Schafe im Prinzip dort ausgebrochen sind oder der Zaun nicht mehr funktionsfähig war, der Hund mit den drei Schafen rausgekommen ist. Und im Prinzip hat er das Richtige gemacht. Ne? Er hat die drei Schafe, er hat die Schafe verteidigt und ist dabei dann zu Tode gekommen. Das ist, wenn es sich so zugetragen hat, eine Verkettung von ungünstigen Zuständen, würde ich mal sagen. Ne? Das ist ein absoluter Einzelfall, muss man sagen. Ich habe auch nochmal geguckt, habe mal die Schweizer Kollegen gefragt, habe nochmal in Frankreich geguckt. Wie sieht es denn da mit Fällen aus? In der Schweiz ist es zum Beispiel so, da setzt man ja auch schon mit viel Erfahrung Herdenschutzhunde ein. Denen ist kein einziger Fall bekannt, wo Wölfe nachweislich durch Herdenschutzhunde getötet wurden. In Frankreich gab es eine Untersuchung über 6 Jahre, wo man mit Nachtsichttechnik mal geguckt hat, wie sind denn überhaupt solche Begegnungen zwischen Herdenschutzhunden und Wölfen. Ne? Und da hat man gesehen, dass in den allermeisten Fällen es ja gar nicht unbedingt erstmal zu einem Kampf oder so kommt, sondern dass die Anwesenheit der Herdenschutzhunde soll ja die Wölfe schon abschrecken. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen natürlich. Und auch da, bei dieser Untersuchung zumindest, ist kein Fall bekannt geworden, wo ein Wolf durch ein Herdenschutzhund durch einen Wolf getötet wurde. Was mir die Kollegen aus der Schweiz erzählt haben, ist, dass mehr Fälle bekannt sind oder dass ein größerer Gefahr für die Herdenschutzhunde eigentlich ausgeht, durch andere Hunde verletzt oder getötet zu werden. Ne? Also auch Rangordnungskämpfe oder ähnliches. Noch zu deiner letzten Frage, was hat das jetzt für Auswirkungen auf den Herdenschutz? Wie gesagt, ich denke, das war ein Einzelfall. Natürlich besteht immer ein Risiko für Herdenschutzhunde, für Hunde im Einsatz, für arbeitende Hunde, dass sie verletzt werden, dass sie getötet werden. Das hat meiner Meinung nach jetzt aber keine Konsequenzen für den Herdenschutz an sich. Also Herdenschutzhunde sind ein sehr wichtiger Baustein für den Herdenschutz. Und in den allermeisten Fällen funktioniert das ja sehr gut. Ne? Ist natürlich tragisch dann für den Hundehalter, wenn sowas passiert. Ich glaube, als jeder Hundehalter, der seinen Hund im Einsatz hat, sei es beim Herdenschutz, sei es bei der Jagd, ist sich ja immer dieses Risikos auch irgendwie bewusst, dass es Risiken gibt. Natürlich ist das schlimm, aber diese Risiken lassen sich nicht ausschließen.
Vielen Dank für die Einordnung. Ich würde jetzt gerne nochmal in die Praxis schauen. Also Nicole, die Frage an dich stellen. Du hast ja schon erzählt, dass bei euch mehrere Rudel Wolfsrudel in der Nähe sind. Wie reagieren denn die Herdenschutzhunde, wenn die wissen, dass Wölfe da sind? Haben die sich jetzt schon dran gewöhnt oder sind die dann besonders aufgeregt?
Also, was können wir beobachten? Das mitkriegen, dass also die Wölfe auch in unserer Gegenwart, ich sag mal, die Herden passieren, dann zeigen die Hunde ein vollkommen anderes Verhalten, als wenn ein Hund draußen an der Weide vorbeigeht. Also dann, also fremde Hunde werden halt verbellt, werden relativ offensiv von drinnen schon verteidigt. Beim Wolf ist das anders. Also die Hunde stehen quasi bis in jede Haarspitze unter Spannung am Zaun und fixieren den Wolf draußen. Und würden, also teilweise heulen sie auch selber wie Wölfe und sind also komplett unter Anspannung. Das, was wir mehr sehen, weil wir ja eben in der Regel nicht ständig an den Herden sind, ist es, wenn wir morgens zur Herde kommen und die Hunde sind völlig erschöpft. Also liegen irgendwo rum, gucken einen an und sagen, ach, schön, dass du da bist. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass in der Nacht relativ viel Betrieb war, was jetzt natürlich nicht zwingend nur Wölfe sein müssen.
Ja, und müssen die Wölfe dann direkt am Zaun quasi langlaufen oder reicht das auch schon, wenn die weiter entfernt heulen oder?
Ja, also das Heulen von Wölfen wird teilweise auch beantwortet von den Hunden. Ich kann jetzt nicht sagen, inwieweit die Kommunikation, also was das Beantworten beinhaltet. Aber also es reicht doch, wenn sie in Entfernung sehen. Also wenn sie sie mitkriegen, dann sind sie, sage ich mal, einfach unter Spannung. Also so kann man das, glaube ich, formulieren.
Okay. Und Entschuldigung, wie wahrscheinlich hältst du das jetzt bei deinen Tieren und deiner Herde, dass es einen Angriff von Wölfen auf einen Herdenschutzhund gibt? Also beschäftigt euch das?
Eine sehr spekulative Frage, die kann ich halt auch nur spekulativ beantworten. Also wir arbeiten seit 2012 mit Herdenschutzhunden. Das heißt, wir sind relativ früh auch recht flächendeckend mit Hunden unterwegs gewesen und wir haben bislang keinen einzigen Riss zu verzeichnen. Es funktioniert hier nach wie vor, die Herden mit zwei Hunden zu schützen. Ob das perspektivisch in der Zukunft so bleibt, kann ich nicht sagen. Also Fakt ist, und das werden einem eigentlich die meisten Schäfer bestätigen, die präventiv tätig geworden sind, dass man, ich sag mal, die eigenen Wölfe erziehen kann in die eine oder andere Richtung. Also wenn ich früh vernünftig schütze, habe ich eigentlich meine eigenen Wölfe dahin erzogen, dass sie außerhalb bleiben. Und in der Regel verteidigen die eigenen Wölfe dann auch das Territorium gegen Durchläufer. Also so mal ganz platt und vereinfacht gesagt, funktioniert das. Aber wir sehen in Südeuropa schon länger, dass es Griechenland beispielsweise, dass es da Herden gibt. Die arbeiten natürlich anders. Da sind die Herden größer. Da sind dann 6, 7, 8 Herdenschutzhunde bei der Herde. Und dann kommt ein deutlich größeres Wolfsrudel, als wir das hier in Deutschland sehen, und greift Herden an. Und da sind wir dann an dem Punkt, wo wir nicht mehr gegen anschützen. Also wenn wir diesen Faktor kriegen, dass die Wölfe, und sei es auch nur, nehmen wir mal an, es wäre in Thüringen tatsächlich so gewesen, dass die Hunde oder die Wölfe gezielt die beiden Hunde, ich sag mal, beschäftigt haben, um einen Übergriff durchführen zu können, dann sind wir an dem Punkt, wo es schwierig wird. Weil die Kosten sind jetzt schon so hoch, dass die Tierhalter die kaum tragen können. Und wenn ich jetzt jede Herde mit, ich sag mal, 5, 6 oder mehr Hunden schützen muss, um dem Druck standzuhalten, mal abgesehen davon, dass das logistisch auch, was die Verträglichkeit der Hunde untereinander angeht, nicht so einfach möglich ist, dann sind wir an dem Punkt, wo es nicht mehr machbar ist. Muss man einfach so sagen. Und also ich glaube, im Moment sind wir gut aufgestellt hier. Also ich habe großes Vertrauen in unsere Hunde, auch weil die eben meiner Meinung nach sich sehr deutlich positionieren. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht in die Zukunft gucken. Also es ist zu befürchten, dass die Wölfe lernen halt, ne? Also muss man gucken, wie sich die Dinge entwickeln.
Ich hatte gesehen, es war noch eine Frage im Chat, glaube ich, an dich.
Ja, ich weiß nicht, ob es untereinander war oder direkt an Nicole, aber ich kann die Frage trotzdem mal stellen. Und zwar, konntet ihr Filmaufnahmen zum Beispiel über Wildkameras machen, wo und wie die Wölfe beispielsweise eure Schafweide über Stunden oder Tage versuchen, so ein bisschen auszuspionieren? Habt ihr da irgendwie sowas gesehen? Oder werden diese aufgrund der Herdenschutzhunde meistens ja zügig nebenbei vorbei passiert?
Nee, also wir haben leider keine Videobeweise. Wir haben mal eine Fläche, wo wir massiven Wolfsdruck hatten, wirklich vermint mit Wildkameras. Und entweder waren dann die Batterien leer oder die Wölfe haben die geschickt umgangen. Also die waren definitiv da. Wir haben an den Spurenlagen außerhalb der Herde das gesehen, aber wir haben sie nicht einmal auf Wildkameras gesehen. Es gibt aber, und da würde ich gerne nochmal an Moritz anschließen, ich kenne aus der Schweiz zwei Fälle, wo Herdenschutzhunde durch Wölfe zu Tode gekommen sind. In einem Fall ist es, glaube ich, unstrittig, im anderen Fall, wo der Hund, ein Welpe, auch angefressen wurde, haben die Beprobungen des Hundes nicht Wolf ergeben. Ich kenne aber persönlich keinen einzigen Fall, wo Hunde Artgenossen anfressen. Und das war innerhalb einer gezäunten Weide. War es halt auch, die zweite Hündin ist auf einer Alp in einer Verteidigung gegen Wölfe und die ist tatsächlich mit Nachtsichtkameras gefilmt worden. Da hat man gesehen, wie die Hunde die Wölfe vertrieben haben und die Hündin war die Leithündin des Rudels, hat vermutlich die Wölfe verfolgt und ist dann wahrscheinlich alleine auf drei Wölfe getroffen und über eine Klippe gestürzt und dabei zu Tode gekommen. Also nicht unmittelbar, aber mittelbar durch Wolf zu Tode gekommen. Aber halt auch, ja, dafür haben wir sie, ne? Also so schlimm es ist.
Ich bin gerade hier im Chat verloren. Genau, Moritz, wolltest du
noch
sagen?
Ich wollte noch kurz was sagen, genau, zu dem Hinweis von Ortrun. Genau, dass das Ausbrechen natürlich ein Risiko ist, klar, ne? Also das ist natürlich... das Ausbrechen der Tiere, wie es jetzt wahrscheinlich in Thüringen auch der Fall war, dass im Prinzip die drei Schafe vermutlich ausgebrochen sind, trotz Zaun. Das kommt natürlich immer wieder auch vor, gibt Meldungen aus ganz Deutschland, ne? Und da gibt es verschiedene Faktoren, die das begünstigen. Also zum einen, wenn zu viele Weidetiere auf zu enger Fläche gezäunt sind, dann haben sie nicht genug Platz, um auszuweichen, wenn sie in Panik gelangen. Und natürlich, wenn der Zaun aus irgendwelchen Gründen nicht voll funktionsfähig ist. Ne? Also wenn er zum Beispiel durch Sturm oder Wind umgeworfen wurde oder was man auch immer wieder hört, ist, dass Wildschweine einfach durch den Zaun durchrennen. Und wenn der Zaun nicht funktionsfähig ist, ne, und die Tiere irgendwie ausbüchsen können, das ist dann natürlich, ist das Risiko, klar, deutlich höher dann für die Weidetiere und für die Herdenschutzhunde, wenn der Wolf dann auch in der Nähe ist. Danke für den Hinweis, Ortrun.
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Förderung. Ich merke das schon im Chat, dass hier so ein gewisser Wunsch da ist nach einer bundesweiten flächendeckenden Förderung des Herdenschutzhunden. Wäre hier eine zentrale Bundesförderstelle statt der Möglichkeit auf Bundesländerebene vielleicht doch implementierbar, Moritz?
Ja, das ist schwierig, weil die Förderung halt einfach eine Ländersache ist. Aber hier wäre das, das sagen wir auch seit Jahren schon immer wieder, natürlich wünschenswert, dass es zum einen eine Harmonisierung gibt. Also wieso muss jedes Bundesland seinen eigenen Managementplan haben zum Wolf, eigene Förderrichtlinien haben zum Wolf? Das ist natürlich in den Augen der Tierhalter irgendwie auch schwierig, dieses zu sehen. Es gibt so einen riesengroßen Flickenteppich an Regelungen. Und was wir auch merken ist, dass gar nicht alle verfügbaren Gelder unbedingt abgerufen oder zur Verfügung gestellt werden durch die Bundesländer. Stichwort EU-Agrarförderung auch. Da gibt es Möglichkeiten, tatsächlich sehr gute Fördermöglichkeiten für Tierhalter ins Leben zu rufen. Also auch noch zusätzlich zu dem, was bisher gefördert wird. Durch die Agrarförderung könnte man zum Beispiel sogar Wanderschäfer besser fördern. Und das sind aber Gelder, die werden bislang von keinem Bundesland in Deutschland genutzt, wirklich für den Herdenschutz, sondern eher für klassische Landwirtschaftsmaßnahmen, diese EU-Agrarmittel. Und natürlich, also ich glaube, hier ist noch Bedarf, die Tierhalterin besser zu unterstützen. Wir haben ja schon gehört, ne, das gibt in Niedersachsen gibt es nur Förderung für die Anschaffung von Herdenschutzhunden. In Baden-Württemberg gibt es das auch für den Unterhalt. Ich würde mir auch wünschen, dass sowohl die Anschaffungskosten als auch die Unterhaltskosten für technischen Herdenschutz, also für Zäune, gezahlt werden und bei Herdenschutzhunden insbesondere eigentlich der Unterhalt, weil das sind ja die höheren Kosten. Und glaube ich, hier ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf.
Ja, wir werden ja auch nochmal in 5 bis 10 Minuten haben wir nochmal Zeit, weitere Fragen zu stellen. Ich würde jetzt gerne nochmal eine Frage an dich stellen, Nicole, und zwar, hast du Angst um deine Hunde oder machst du dir jetzt mehr Sorgen und schützt die auf eine bestimmte Art oder bist du vielleicht häufiger auf der Weide nach so einem Vorfall?
Nein, also ich mache mir im Moment keine Sorgen um meine Hunde, weil ich großes Vertrauen in unsere Hunde habe und die Situation hier sich bislang nicht in dieser Dramatik zeigt, dass ich tatsächlich das befürchten muss. Mir ist oder uns ist bewusst, dass natürlich die Hunde da einem Risiko ausgesetzt sind. Aber wir haben dieses Risiko beispielsweise auch, das ist eine ganz andere Perspektive, aber das ist tatsächlich gegeben. Es gibt halt, das war eben auch schon im Chat, die Akzeptanz in der Bevölkerung für diese Hunde ist keinesfalls flächendeckend, gerade hier auf dem Land, wo einfach auch der Wolf als komplett überflüssig angesehen wird bei sehr, sehr vielen Leuten. Es ist halt so, dass auch die Anwesenheit der Hunde nicht unbedingt für Begeisterung sorgt. Die Hunde bellen, die Hunde werden als gefährlich wahrgenommen und es gibt durchaus Zeitgenossen, die, sage ich mal, die Hunde provozieren draußen am Zaun. Die, also da gibt es auch die theoretische Möglichkeit, dass Hunde vergiftet werden könnten. Es ist mir bislang toi 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 kein Fall bekannt, aber in dem Moment, wo ich den Hund unbeaufsichtigt in der freien Wildbahn lasse, setze ich ihn einem Risiko aus und das tue ich schon wissentlich. Ich halte dieses Risiko in unserem Fall nach wie vor für überschaubar.
Okay, das heißt, du würdest auch sagen, du hast das Gefühl, dass weiterhin deine Nutztiere effektiv mit Zaun und Hunden geschützt werden können.
Status quo heute ja.
Okay. Und wem würdest du Herdenschutzhunde empfehlen, der jetzt zum Beispiel Nutztiere hat und vielleicht auch schon Zaun? Also wann macht das Sinn?
Also das hat Moritz vorhin schon ganz, ganz gut definiert. Also die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, mag ich Hunde? Wenn ich keine Hunde mag, sollte ich auch nicht mit ihnen arbeiten. Auch wenn die Hunde den Großteil des Tages halt alleine tätig sind, ist es dennoch nötig, dass sie eine gute Bindung zu ihren Betreuern haben, ihren Betreuungspersonen. Wenn ich selber, wenn ich einen größeren Betrieb habe und ich habe selber nichts mit Hunden am Hut, aber ich habe vielleicht Mitarbeiter, die da Lust drauf haben, kann das auch funktionieren. Generell würde ich nach wie vor auch sagen, ist der größte Teil des Schutzes erstmal der Zaun. Und man sollte sehr, sehr gut überlegen, ob man Herdenschutzhunde anschafft, denn die Kosten und die Mehrarbeit, die dadurch letztlich entsteht, sollte man halt nicht unterschätzen. Und insofern ist es jetzt zum Beispiel für Hobbyhalter, ohne dass ich das jetzt bitte, das ist nicht abwertend gemeint, nicht missverstehen, aber jemand, der jetzt 20 Liebhabschafe hat, gut, ein Hobby kostet immer nur Geld, ohne dass ich daraus Erträge erziele. Aber ich muss mich natürlich fragen, kann und will ich das leisten, diese Hunde dann zu unterhalten? Insbesondere im Hinblick darauf, mit der Frage halt, kriege ich als Hobbyhalter das vielleicht dann auch nicht gefördert? Das weiß man ja alles nicht so, wie das dann entwickelt wird. Und wie gesagt, also in den meisten Fällen ist eine vernünftige Zäunung und eine vernünftige Erdung schon die halbe Miete.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung und den Einblick in die Praxis vor Ort. Ich würde dann jetzt den Chat freigeben bzw. die Diskussion.
Ja, genau. Wir haben gar nicht so viel Offenes. Also gerne, wenn Sie noch Fragen haben, einfach in den Chat stellen. Aber Nicole, mich würde noch interessieren, ich war ja bei dir noch nicht an der Weide. Ich weiß nicht, wie die Gegebenheiten da sind. Hast du da Schwierigkeiten auch mit Nachbarn, die sich durch den Lärm vielleicht gestört fühlen? Weil das kam im Chat auch auf, dass da wohl oft, dass da Probleme dann auch geben kann mit zwischen Nachbarn und der Haltung von Herdenschutzhunden.
Ja, das ist tatsächlich so, sehen wir hier auch. Wir sind aber in der, ich nenne es jetzt mal, guten Situation, dadurch, dass wir ja eine Wanderschäferei sind, auch wenn wir nicht mit den Tieren ziehen, dass unsere Standzeiten auf den Weiden relativ kurz sind. Also das sind 2, maximal vielleicht mal 3 Wochen. Und da sind wir relativ kompromisslos. Also wir sagen den Leuten, die Gesellschaft will den Wolf, das ist jetzt bitte euer Teil, den ihr dazu beitragen müsst, dann müsst ihr halt 3 Wochen mit geschlossenem Fenster schlafen. Natürlich versucht man in der Nähe der Wohnbebauung jetzt nicht unbedingt die bellfreudigsten Hunde einzusetzen, sondern die ruhigeren Vertreter, aber das geht halt nicht überall. Und also wir können das so, also hier wird es so mittlerweile toleriert, also das funktioniert, die Leute sind nicht immer glücklich, aber nehmen es dann irgendwie so hin. Aber es gibt auch Fälle, wo eben Beschwerden beim Ordnungsamt erfolgen oder man uns mit rechtlichen Mitteln droht. Problematisch ist es für die Kollegen, die Standweiden haben, also die vielleicht, keine Ahnung, die Weiden um ihren Hof arrondiert haben und halt immer dieselben Weiden nutzen. Da kann man natürlich diese Argumentation nicht anführen. Wir sind ja in 3 Wochen wieder weg. Also da ist es schon problematisch. Und es gibt ja auch den Fall aus, ich glaube, Baden-Württemberg war es, wo dann letztlich vermutlich auch nach Provokationen durch die Dorfbevölkerung gerichtlich entschieden wurde, dass die Hunde da nicht mehr sein dürfen. Also das ist schon eine schwierige Geschichte. Und das ist halt auch etwas, was ich für ein großes Problem halte, dass es keinen rechtlichen Rahmen gibt, an dem sich die Hundehalter orientieren können und an dem sich auch beispielsweise Ordnungsämter oder Gerichte orientieren können. Also dass eben klargestellt wird, wie ist das zu bewerten, auch wenn es Konflikte gibt mit Hunden außerhalb der Herde. Auch da gibt es keine Grundlagen und das ist sehr schwierig.
Okay, ja. Das heißt, das Ordnungsamt hat da schon die Handhabe und die dürfen dann abmahnen in solchen Fällen.
Ja, im Zweifel sind die Behörden immer am längeren Hebel.
Ja, schwierig, okay. Ja, dann vielleicht noch die Frage dazu, gibt es denn bei den Herdenschutzhunderassen auch Unterschiede? Also bellen die einen beispielsweise mehr, sind andere eher ruhigere Vertreter? Wie ist das da so?
Also das würde ich nicht an einer Rasse festmachen, sondern das ist individuell im Hund. Also wir haben einen Hund beispielsweise, da haben wir schon mal gesagt, den können wir nicht prüfen, weil der bellt nicht. Also da kann auch jemand mit Hund vorbeigehen, da guckt er dann hin und sagt, naja, die Mädels gehen ja an den Zaun und regeln das alles, warum soll ich mich auch noch aufregen? Wenn Bedarf ist, also im Konfliktfall ist er da und beschützt seine Herde. Es gibt andere Hunde, insbesondere die jüngeren Hunde häufig, die eben eine große Motivation haben, noch am Zaun zu bellen. Aber ich würde das jetzt nicht an einer Rasse festmachen. Also das ist, glaube ich, vermessen.
Okay, also doch auch sehr individuell. Ja, gut. Vom Chat war es das soweit. Sonst würde ich erstmal wieder zu dir rübergeben, Leonie.
Ja, dann würde ich sagen, geben wir nochmal Moritz das Wort. Und zwar haben wir jetzt schon relativ viel über Förderung gesprochen. Aber wie kann man insgesamt Tierhalterinnen besser unterstützen, vielleicht auch mit den Herdenschutzhunden? Was kann man da in Zukunft machen, dass es besser funktioniert? Wir haben jetzt auch bei Nicole gehört, dass es da Schwierigkeiten mit den Nachbarn oder dem Ordnungsamt gibt.
Genau, ich glaube, wir haben schon viel gehört dazu. Das eine ist natürlich das Finanzielle, dass es hier bessere Angebote gibt, auch frühzeitig und ausreichend finanzielle Unterstützung bereitzustellen. Denke ich, es gibt in mehreren Bundesländern ja auch zum Beispiel noch diese Regelung der Präventionsgebiete. Das heißt, da gibt es bestimmte Gebiete, in denen überhaupt Herdenschutzmaßnahmen nur finanziert werden. Das halte ich auch für überholt, weil ich finde, Tierhalterinnen, die sich schon frühzeitig Gedanken machen, ihre Tiere vor dem Wolf schützen zu wollen, die sollten dafür auch die entsprechende finanzielle Unterstützung bekommen. Genau, also ausreichend finanzielle Unterstützung auch für die laufenden Kosten ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Dann haben wir gehört, genau, die Bürokratie natürlich, die auch dazu kommt, sei es bei Anträgen oder eben auch bei Fällen wie Lärmbelästigung und sowas. Es braucht eine Akzeptanz natürlich. Für die Maßnahmen fand ich interessant, genau, Nicole, wie du es gesagt hast, ne? Ich meine, die Gesellschaft für den Wolf, also müsst ihr auch akzeptieren, dass die Hunde halt mal bellen, ne? Und ich glaube, deswegen müssen alle so ein Stück weit natürlich da mitmachen. Und ein wichtiger Punkt ist, denke ich, aber auch Weiterbildung, Beratung, Qualifikation. Das gilt generell für den Herdenschutz. Ich glaube, da ist noch viel Bedarf, dass wirklich Tierhalter, Tierhalterinnen wirklich über die Maßnahmen, die es im Prinzip gibt, wie man Weidetiere wolfsabweisend schützen kann, dass die da auch gut informiert werden. Und da reicht nicht einfach nur mal eine Informationsveranstaltung, sondern das ist, finde ich, eine kontinuierliche Reise eigentlich. Ne? So würde ich es mir wünschen, dass es mehr behördliche Herdenschutzberater auch gibt, die wirklich kontinuierlich im Prinzip die Tierhalter immer wieder beraten und auch gucken, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht. Weil das hat Nicole auch gesagt, jetzt funktioniert vieles, aber wir sehen auch, ach, vielleicht funktioniert das in ein paar Jahren dann aber nicht mehr so. Ne? Und ich finde, wenn man nicht die Tierhalter an die Hand nimmt und gemeinsam guckt, was funktioniert, gemeinsam das immer wieder bewertet, nur so kann sich Herdenschutz auch weiterentwickeln. Und dazu braucht es, denke ich, auch eine bessere wissenschaftliche Begleitung, um zu gucken, was funktioniert und wie kann man Sachen weiterentwickeln. Ja, genau.
Danke dir. Ich glaube, das waren jetzt Antworten im Chat, keine Fragen mehr. Wir sind jetzt, Sammy, wolltest du was sagen?
Nee, es sind nur noch mal ein paar Anmerkungen auch zu dem Thema, genau.
Okay, aber danke auch dafür. Wir lesen uns auf jeden Fall alles. Wir sind jetzt fast am Ende angekommen. Nicole, möchtest du uns noch was auf den Weg geben zu dem heutigen Thema, was wir jetzt vielleicht noch nicht abgedeckt haben, noch nicht besprochen haben?
Ja, ich glaube, im Großen und Ganzen ist das Wesentliche gesagt worden. Also hier sind ja nun auch in der Regel Menschen, die entweder selber mit Hunden arbeiten unterwegs oder solche, die der Sache, denke ich, eher positiv gegenübergestellt sind. Ich kann halt nur alle nochmal auffordern, das auch nach draußen zu tragen. Also wir haben keine Alternative. Ich habe letztes Wochenende in der Nähe von Hannover 2 Hunde verliehen an einen Kollegen, der massiven Wolfsdruck hat und nicht genügend Hunde, um seine Weiden zu schützen. Und da gab es den Fall, dass die Herde rausgetrieben wurde. Und da standen zwei junge Hunde drin, die waren jetzt nicht von uns, das waren andere Hunde, aber ist egal. Die haben ein Reh gerissen, das vorher eben den Zaun niedergerannt hat. So, und da gab es einen Aufschrei unter der Jägerschaft der örtlichen. Das ginge ja überhaupt nicht. Und die Hunde seien wildernde Hunde und müssen jetzt sofort einem Wesenstest unterzogen werden. Und ich habe dann mir erlaubt zu sagen, dass doch wohl vermutlich mehr Rehe im Straßenverkehr zu Tode kommen als durch wildernde Herdenschutzhunde. Aber das wurde dann sofort abgebügelt mit den Worten, das sei ja Äpfel mit Birnen vergleichen. Und ich kann halt nur an alle den Appell richten, wir halten diese Hunde nicht aus Jux und Dollerei. Also wir lieben unsere Hunde, ja, und wir können uns auch eigentlich nicht mehr vorstellen, ohne Hunde zu arbeiten. Aber sie sind eine Notwendigkeit, ohne die zumindest die Schafhaltung nicht mehr möglich ist. Und also alle, die betroffen sind, bitte einfach mal die Kirche im Dorf lassen, wenn es einen Konflikt gibt, mal wirklich gucken, wie schlimm ist es denn jetzt und muss man es hochkochen oder können wir alle mal einmal tief durchatmen, vernünftig miteinander reden und lösungsorientiert arbeiten. Ich glaube, da wäre allen geholfen.
Ja, vielen Dank. Ich denke, das gilt für alle. Ne? Wir müssen zusammenarbeiten, nicht gegeneinander und Lösungen finden für ein Zusammenleben mit Menschball und auch Herdenschutzhunden. Also vielen Dank, Nicole, für den aufschlussreichen Einblick in die Haltung von Herdenschutzhunden und was du für Erfahrungen bisher gemacht hast. Und auch danke an alle TeilnehmerInnen für die Fragen und Anmerkungen. Vielen Dank, Moritz, für den fachlichen Input, natürlich auch Sammy für die Unterstützung. Wir sind jetzt am Schluss angekommen. Ich hoffe, Sie konnten einige Informationen und Denkanstöße mitnehmen. Bei weiteren Fragen an uns, an die Gäste, kontaktieren Sie mich jederzeit gerne unter leonie.weltgen@wwf.de. Und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Der WWF Insider findet ein bisschen unregelmäßig statt, aber wir schicken dann E-Mails raus und freuen uns über zahlreiche Teilnahmen.